Uns also lesen, Johannes Evangelium Kapitel 17, die Verse 18 und 19. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, wir bitten, dass du heute Morgen gnädig bist und dass du uns deinen Geist sendest, dass dein Geist in unseren Herzen die wahre Predigt predigt, die wir hören müssen. Dass dein Geist in uns die Worte anwendet, die wir hören. Und so bitten wir, dass du uns einen Verstand gibst, der die Worte versteht. Und wir bitten, dass du uns Herzen gibst, die glauben. Dass du uns die Kraft durch deinen Geist gibst, diese Wahrheiten in der kommenden Woche anzuwenden. Im Namen deines geliebten Sohnes. Im Namen Jesu Christi. Amen. Das hohepriesterliche Gebet Jesu ist wahrscheinlich das bekannteste Gebet Jesu, abgesehen vom Vater Unser vielleicht. Interessant an diesem Gebet ist, dass Jesus sehr viel Zeit damit sich beschäftigt, Dinge zu beschreiben, anstatt zu bitten. Und die meisten Dinge, die wir aus dem Gebet wissen, sind die Bitten, die Jesus hat. Wir erinnern uns vielleicht an Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Eine klare Bitte. Aber wir vergessen ganz oft, warum Jesus diese Bitten überhaupt bittet. Und er sagt uns das, indem er die Dinge beschreibt, die uns betreffen. Er beschreibt sein Volk, er beschreibt seine Jünger, er beschreibt sich selbst und er beschreibt das Verhältnis voneinander. Später, nächste Woche werden wir betrachten, wie Jesus darum bittet, dass wir als Gemeinde eins sind, wie der Vater und der Sohn eins sind und dass wir zusammen eins im Gott sind. Das ist nämlich die Realität, die wir als Gemeinde sind. Doch heute, im Vers 18, sagt Jesus, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt. Der Vers ist eigentlich ziemlich einfach, denn der Vers sagt, Jesus wurde vom Vater in die Welt gesandt und wir sind von Christus in die Welt gesandt worden. Aber die Frage, die sich jetzt stellt, ist, was bedeutet das? Wie hat der Vater Christus in die Welt gesandt? Wozu hat der Vater Christus in die Welt gesandt? Und was im Umkehrschluss bedeutet das für uns? Wir könnten zu den Anwendungen zuerst springen, was es für uns bedeutet. Aber lasst uns darüber nachdenken, was Christi Auftrag war. Wir können es am besten sehen, wenn wir das Johannesevangelium im Hinterkopf behalten. Denn im Johannesevangelium sagt uns Jesus ganz oft, warum er gekommen ist. Und seine Antwort ist immer, um den Willen des Vaters zu tun. Jesus wurde in die Welt gesandt, um den Willen des Vaters zu tun. Wenn wir Leute fragen, wenn ich euch gefragt hätte vielleicht, wenn wir andere Geschwister fragen würden, warum ist Christus in die Welt gekommen und sie eine Antwort aus dem Johannesevangelium gegeben hätten, hätten sie vielleicht Johannes 3, Vers 16 gesagt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen. Christus ist gekommen, um sein Volk zu erlösen. Und das sagt Jesus in dem Gebet auch. Er sagt in Vers 2, Kapitel 17, Vers 2, gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast, dem Sohn, also Christus selbst, über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Jesus Christus war auf dieser Erde, um für uns die Erlösung sicher zu machen. Später, wahrscheinlich erst in einigen Monaten, als Jesus am Kreuz hängt, lesen wir, dass kurz bevor er stirbt, er sagt, es ist vollbracht. Das Erlösungswerk hat Christus vollbracht. Aber das ist nur ein Teil von dessen, was Christus auf dieser Erde getan hat. Seine Hauptaufgabe war, dem Willen des Vaters zu tun. Jedes Mal fast, wenn Jesus einen Menschen heilt im Johannesevangelium, kommt im Zusammenhang damit der Kommentar, ich tue das, was der Vater von mir will. Ich tue die Werke, die ich beim Vater getan habe. Jedes Mal, wenn Jesus predigt, kommentiert er, ich rede die Worte meines Vaters. Jesus ist nicht auf diese Erde gekommen, um seinen Willen durchzuziehen. Jesus ist nicht auf diese Erde gekommen, um das zu tun, was er denkt, was gut ist, sondern in allererster Linie, um den Willen des Vaters, den Willen Gottes zu tun. Das zeigt sich in ganz einfachen Dingen, die wir oft wahrscheinlich überlesen. Nämlich, wir lesen ganz oft, und Jesus zog nach Jerusalem zum Passafest. Oder Jesus zog nach Jerusalem, denn das Fest der Laubhütten ist nah. Oder das Fest der ungesäuerten Brote. Wir lesen ganz oft, wie Jesus nach Jerusalem reist, um das Gesetz zu erfüllen, das Gott eingesetzt hat. Christus hat den Willen des Vaters erfüllt in den einfachsten Dingen des Alltags. Er hat das getan, was Gott im Wort gefordert hat. Und er hat das getan, was Gott ihm offenbart hat. Christus ist in die Welt gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Und wenn Jesus nun hier sagt in Vers 18, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt. Dann sehen wir hier zwei Dinge. Zum einen sehen wir, dass der Auftrag, den wir in dieser Welt haben, der gleiche ist, den Christus hat. Gleich wie, genauso wie Christus, sollen wir in der Welt den Willen des Vaters tun. Und zweitens sehen wir dann auch, dass wir in die Welt gesandt sind. Und das ist interessant, weil Jesus zuvor gesagt hat, dass diejenigen, die Christus, gehören, aus der Welt hinausgenommen worden sind. Jesus betet ja selbst, du hast mir sie aus der Welt gegeben. Das heißt, diejenigen, die an Christus glauben, wir als seine Gemeinde, wir sind als erstes aus der Welt herausgenommen. Und wir hatten das vor zwei Wochen betrachtet, als wir gesehen haben, dass wir nicht von dieser Welt sind, wie auch Christus nicht von der Welt ist. Erinnert euch an Vers 16, Jesus sagt, sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Hier sehen wir das Gleiche, gleich wie ich nicht von der Welt bin. Und wir haben gesehen, Christus ist vom Vater gekommen. Christus ist aus der Herrlichkeit Gottes in diese Welt gekommen. Und genauso wie Christus in diese Welt hineingesandt worden ist, sind wir wieder in die Welt hineingesandt worden. Wir sollen in dieser Welt sein. Wir leben kein Christentum, das sich zurückzieht. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Das war eine der großen Errungenschaften der Reformation. Wir denken immer über kleine Ausschnitte nach. Aber bis zur Reformation, bis die Reformatoren aufgetreten sind, war die Idee, um ein wirklich gottgefälliges Leben zu leben, um ein wirklich geistliches Leben zu leben, muss ich was ganz Besonderes tun. Und es gab im Prinzip nicht viel, was man tun konnte. Man konnte Priester werden. Man konnte Mönch werden oder man hätte vielleicht sogar Künstler werden können, aber dann war man auch nur wirklich super geistlich, wenn man christliche Bilder gemalt hat, wenn man Bilder aus der Bibel gemalt hat oder wenn man biblische Figuren in Stein gehauen hat. Alles in der römisch-katholischen Kirche hat sich darum gedreht, sich abzusondern von der Welt, um was Besonderes zu machen. Die Idee von Klöstern ist, dass wir uns aus der Welt entziehen, um ein heiliges Leben zu leben. Aber das ist nicht das, was uns das Wort Gottes lehrt. Das Wort Gottes lehrt uns, dass wir in die Welt gesandt sind. Wir sollen uns nicht aus der Welt herausziehen, sondern wir sollen in der Welt leben. Jesus selbst hat sogar gesagt in Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Wir sollen voller Zuversicht darauf, dass Gott uns bewahrt vor dem Bösen in dieser Welt leben. Wie Christus in dieser Welt gelebt hat. Und das bedeutet, wir sollen den Willen Gottes tun. Wir sollen den Willen Gottes tun. Und das bedeutet, wir müssen das tun, was Gott von uns in seinem Wort fordert. Wir sind nicht beauftragt, Missionare zu werden. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Jesus sagt nicht hier in allererster Linie, ich sende sie, damit sie das Evangelium verkünden. Ja, es kommt in Vers 20, da heißt es, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, durch das Wort der Apostel. Und dann sagt Jesus, dass sie eins seien. Und dann heißt es am Ende von Vers 21, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Aber selbst dort steht nicht, dass wir gesandt worden sind, um das Evangelium zu predigen. Ich weiß nicht, ob ihr dem schon mal begegnet seid, aber es herrscht oft, gerade in evangelikalen Gemeinden, die Idee, jeder muss ein Missionar sein. Jeder muss immer allen das Evangelium predigen. Das ist nicht das, wozu Gott uns als allererstes gesandt hat. Wir sind gesandt worden, den Willen Gottes zu tun. Und ich glaube, wir sollten uns nicht zu sehr damit beschäftigen, was bedeutet es, allen das Evangelium zu predigen. Weil es ist in dieser Welt schon anstrengend und herausfordernd genug, nach dem Willen Gottes zu leben. Wir leben in einer Welt, die sich mehr und mehr von den Maßstäben Gottes entfernt. Und in dieser Welt sind wir aufgefordert, nach dem zu leben, was Gott von uns fordert. Gleich wie Christus in die Welt gesandt worden ist, um den Willen Gottes zu tun, so sind wir in die Welt gesandt, um den Willen Gottes zu tun. Vielleicht kennt ihr diese Armbänder WWJD, What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und ich glaube nicht, dass das die hilfreiche Frage ist, aber ich glaube, die Idee dahinter ist hilfreich. Die Frage ist nicht hilfreich, weil wir nicht Jesus Christus sind. Wir haben nicht den gleichen Auftrag wie Christus im Sinne, dass wir sterben müssen zur Vergebung der Sünden. Wir müssen nicht unsere Gottheit beweisen, wie es Christus durch Wunder und seine Predigten getan hat. Aber die Frage ist richtig, denn wir sollen Jesus nachfolgen. Wir sollen, so wie er in der Welt war, den Willen Gottes tun. Und wir sollen Christus nachahmen. Paulus fordert uns auf, ahmt mich nach, wie ich Christus nachgeahmt habe. Unser Ziel ist es, unsere Aufgabe ist es, so in der Welt zu sein, wie Christus es ist. Das Wort Gottes zu lesen, darüber nachzudenken, was es bedeutet und dementsprechend zu leben. Und es ist kein einfaches Leben. Christus sagt sogar den Jüngern, dass wenn sie ihm nachfolgen wollen, sollen sie die Kosten zählen. Sie sollen sich gut überlegen, ob sie seine Jünger werden wollen, denn es bedeutet ein hartes Leben. Jesus sagt sogar, wer ihm nachfolgen will, der soll sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen. Kreuz war ein Symbol der Schande. Jesus hat gesagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann wird es kein einfaches Leben. Es geht auf einmal nicht mehr um euch. Ihr seid nicht mehr wichtig. Es geht darum, Christus nachzufolgen. Es geht darum, Gott zu verherrlichen. Es geht darum, seinen Willen zu tun. Und das bedeutet, dass wir vielleicht in dieser Welt nicht beliebt sind. Das bedeutet, dass wir vielleicht sogar gehasst werden in dieser Welt. Und dennoch müssen wir ihm nachfolgen. Wir hatten vorgestern auf der Konferenz eine Andacht zu 4. Mose 20, wo Israel die Anfrage an Edom stellt, an die Nachkommen Esaus, ob sie durchs Land ziehen dürfen, um in das Land Israel einzuziehen. Und sie sagen, hey, wir machen nichts, wir ziehen nur durch. Wir fassen eure Felder nicht an, wir fassen eure Brunnen nicht an, wir fassen nicht euer Tier an, wir verpflegen uns komplett selbst. Und alles, was wir anfassen oder was wir benutzen, dafür bezahlen wir mehr, als es wert ist. Und das Volk sagt trotzdem, nein, ihr dürft nicht durch unser Land ziehen. Und sie gehen sogar dem Volk Israel entgegen mit einer Riesenarmee, um den Punkt deutlich zu machen. Und Phil Baden, der Pastor aus Durham, hat den Punkt gemacht, das ist das, was wir erleben als Christen. Christen sollten dem Wort Gottes entsprechen, und ich hoffe, das ist für euch der Fall, die nettesten Menschen sein, die es gibt. Wir sind diejenigen, die die Extrameile gehen für unsere nicht-christlichen Nachbarn. Wir versuchen, das Gesetz, das uns gegeben wird in diesem Land, so gut es uns möglich ist, zu halten. Wir versuchen, Frieden zu haben mit allen Menschen um uns herum, was das Wort Gottes von uns fordert. Und dennoch richtet sich die Welt gegen uns und sagt, nein, wir wollen nicht. Und stellt sich sogar gegen uns. In England ist es so weit gekommen, dass Gesetze eventuell verabschiedet werden, dass staatliche Prüfer in den Gemeinden die Jugendarbeit überprüfen dürfen. Darüber wird diskutiert in England im Parlament, weil die Welt sich gegen uns stellt. Niemand sagt, dass die Nachfolge einfach wird. Christi leben war nicht einfach. Christus wurde in die Welt gesandt, um den Willen Gottes zu tun. Und so sind auch wir gesandt. Und das heißt, oft ein Leben von Verzicht, vielleicht ein Leben voller Angst, vielleicht sogar ein Leben voller Leuten, die uns hassen. Und dennoch ist es ein Leben, das es wert ist. Ein Leben, das sich lohnt. Ein Leben, was auch voller Ermutigung ist. Erinnert euch an Psalm 1. Wenn unser Auftrag ist, den Willen Gottes zu tun und das Wort Gottes zu studieren und danach zu leben, erinnert euch, Psalm 1 sagt, derjenige, der Tag und Nacht über das Wort Gottes nachdenkt, der ist wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt, der Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken. Ein Baum, der aufblüht, der wächst im Herrn, der Freude hat, der Erfüllung hat in dem, was Gott ihm gibt. Der Winch Vater hat gestern einen interessanten Satz gebracht. Er hat gesagt, als er aufgewachsen ist, war er bitterarm. Er hat gesagt, wenn es geschneit hat, sind die Schuhe voller Schnee gelaufen, weil Löcher in den Schuhen waren. Und trotzdem hat er gesagt, er würde seine Jugend, seine Kindheit als eine reiche Kindheit bezeichnen, weil sie das Wort Gottes in der Familie hatten, weil sie nach dem Wort Gottes gelebt haben. Es ist vielleicht ein hartes Leben, Christus nachzufolgen und so wie Christus in der Welt zu leben, aber es ist ein Leben, das sich lohnt. Ein Leben, das es wert ist, gelebt zu werden. Und dann sagt Jesus in Vers 19, nachdem er gesagt hat, ich sende sie in die Welt, wie du mich gesandt hast, sagt er, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Und wir finden hier wieder das gleiche Muster. Und ich will nicht zu lange wieder auf diesem Muster rumreiten, aber Jesus sagt, so wie ich mich heilige, werden auch sie geheiligt sein. Und was Jesus hier vor allem im Sinn hat, so verstehe ich zumindest den Vers, ist, dass er sich absondert für den Dienst, zu dem er bestimmt ist. Das Wort, was hier benutzt wird, das wird im Griechischen oft für die Priester benutzt. Wenn wir die Septuaginta, die Übersetzung des hebräischen Alten Testaments ins Griechische lesen, dann steht dieses Wort da für die Priester, die geheiligt worden sind, die abgesondert worden sind für ihren Dienst. Und das sagt auch Christus. Christus heiligt sich selbst. Wir wissen, dass sein Dienst der ist, dass er zu Rechten des Vaters sitzt und für uns eintritt. Zu diesem Dienst heiligt sich Christus durch Leiden und Entbehrungen. Meine Christi, Leiden fängt hier erst an. Im nächsten Kapitel sehen wir, wie Christus gefangen genommen wird, wie Christus vor Pilatus geschleppt wird, wie Christus vor Herodes geschleppt wird, wie Christus vor alle Gerichte, die damals existiert haben, geschleppt wird, wie er ausgelacht wird, angespuckt wird, geschlagen wird. Christus geht all das durch und er nennt es, ich heilige mich für den Dienst, den ich antreten werde zu deiner Rechten, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Die Priester wurden abgesondert vom Volk. Die haben nichts anderes gemacht, als zu opfern und zu beten, um dadurch das Volk Gottes im Alten Testament zu heiligen. um dadurch für die Sünden des Volkes vor Gott einzutreten und die Opfer darzubringen, um Vergebung zu bitten und von Gott ausgehend ihnen den Segen zu sprechen. Und genau das macht Christus. Christus hat sich geheiligt, sitzt zur Rechten Gottes und segnet uns und tritt für uns ein, damit wir geheiligt sein, damit wir heilig sind vor Gott. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir kurz aufschlagen, Epheserbrief, Kapitel 1. Epheserbrief, Kapitel 1 ist ein unglaubliches Lied, das Paulus hier singt über die Herrlichkeit, über die Größe und vor allem über die Gnade Gottes. Und er fängt an in Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. In Christus, in unserem Hohepriester, der sich geheiligt hat, haben wir alle Segnungen erhalten. Und dann sagt er, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor grundlegend der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Jetzt kann jeder von euch die Frage selbst beantworten, wie heilig und tadellos lebt ihr jeden Tag? Die Antwort ist, ich tue es nicht. Aber vor Gott sind wir heilig und tadellos, ohne Fehler, ohne Sünde in Christus, weil er sich für uns geheiligt hat. Nur das Gesetz Gottes würde für jede Sünde, die wir tun, ein Opfer fordern und eine Strafe fordern. Und der Hebräerbrief sagt uns, die Opfer im Alten Testament haben nicht ausgereicht. Sie mussten immer und immer und immer wieder gebracht werden, um vor Gott heilig stehen zu können, ohne Sünde. Aber Christus hat dies vollbracht für uns. Er hat sich geheiligt. Er war das einzige Opfer, was ausgereicht hat, ein für alle Mal, damit wir heilig vor Gott stehen. Damit wir geheiligt sein in Wahrheit, im Wort Gottes. Christus hat sich hingegeben, damit wir im Wort Gottes, im Geist der Wahrheit, geheiligt werden können. Das ist das, was Christus hier sagt. Es ist wichtig, dass wir es verstehen, denn Christus sagt, wir sind in die Welt gesandt, wie er in die Welt gesandt ist. Und wir wissen, das Leben ist nicht leicht. Und wir wissen, wir sind konfrontiert mit Sündern und wir sind konfrontiert mit einer sündigen Welt und ständig werden wir verführt zu sündigen. Und wir fallen vielleicht und dennoch sind wir heilig. Und das ist unser Ausgangspunkt für alles, was wir tun. Unser Ausgangspunkt für unser Leben als Christ ist das, was Christus schon getan hat, nicht was wir für ihn tun könnten. Es ist wichtig, dass wir es verstehen, dass wir hier auch wirklich darauf achten, denn später, Vers 20, fängt Jesus an, für uns zu beten, dass wir Zeuge sein können in dieser Welt, dass wir das Evangelium wirklich veranschaulichen in unserem praktischen Leben, dass Christus und Gott durch unser Leben verherrlicht werden, aber wir können es nicht, wenn wir nicht die Grundlage verstanden haben, dass Christus sich für uns hat heiligen müssen, damit wir geheiligt sind, heilig und tadellos vor Gott stehen. Das ist die große Wahrheit hier. Und wenn ihr heute Morgen nur eine einzige Sache mitnimmt, dann nehmt mit, dass sich Christus für euch geopfert hat, damit ihr vor Gott gerecht steht. Ich weiß nicht, wie es in eurem Leben aussieht. Ich kann nicht in eure Herzen schauen. Ich weiß nicht, was in euch vorgeht. Aber wenn ihr Sünde in eurem Leben habt, ihr braucht keine Angst haben, vor Gott zu kommen. Ihr braucht keine Angst haben, sie vor Gott zu bringen, um Vergebung zu empfangen. Denn das ist die Verheißung, die wir haben. Christus hat sich für uns geheiligt, damit unsere Sünden vergeben werden können. Christus hat sich aufgeopfert und hat all das über sich ergehen lassen, damit wir Erlösung empfangen von ihm. Erinnert euch an die Worte aus Hebräer 4. Weil wir einen so großen Hohepriester haben, können wir mit Zuversicht und Mut vor den Thron Gottes treten und Vergebung empfangen zur rechten Zeit. Und liebe Geschwister, zögert es nicht heraus, denn der Hebräerbrief sagt auch, bevor es zu spät ist. Eines Tages kommt Christus wieder, eines Tages wird ewiges Gericht sein. Die Frage ist, warum sollte dir Gott deine Sünden vergeben? Und die Antwort kann nur sein, weil Christus für sie gestorben ist. Lasst uns beten.